Euch allen ein herzliches Willkommen in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Hohen Leuchte. Wir feiern heute Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters, des allmächtigen Schöpfers, seines Sohnes Jesus Christus, unseres Retters und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, ja, wir leben in schwierigen Zeiten. Ich denke, jeder von uns spürt und erlebt das irgendwie in seinem Umfeld. Krisen, wie zum Beispiel 2 Jahre Corona-Krise. Egal welche Meinung man dazu hat, da gibt's unterschiedliche Meinungen. Trotzdem ist es eine Krise. Oder die Klimakrise, die ist ja auch noch da. Wurde so ein bisschen verdrängt durch Corona, aber scheinbar ist sie auch immer noch da. Wirtschaft, Finanzkrise, große Fragezeichen, alles wird teurer, nicht nur Benzin, Inflation und dann noch die Krise einer drohenden Kriegsgefahr, Ukraine, Fragezeichen. Das sind die äußeren. Dann gibt's auch unter uns Menschen, die haben auch andere Krisen, Beziehungskrisen. In der Ehe, in der Beziehung zu anderen oder sogar Depressionen, Krankheiten. Auch wir Christen sind da nicht gegen immun. Man kann sich gegen Krisen nicht impfen lassen. Die kommen, ob man will oder nicht. Ja, das hört sich alles düster an. Gott sei Dank scheint heute die Sonne. Und ja, wie geht man oder wie gehe ich als Christ mit diesen Krisen um? Wie kann ich damit umgehen? Ich persönlich als Christ ist für mich ja der Weg, die Hoffnung, der Glaube an den allmächtigen Gott, an unseren Herrn Jesus Christus, der auch in diesen Krisen nicht nur da ist, sondern der auch über diese Krisen steht. Und das ist unsere lebendige Hoffnung. Und dazu lese ich aus dem Hebräerbrief, Hebräerbrief Kapitel 10, die Verse 22 bis 25 aus der Hoffnung für alle. Da heißt es: Darum wollen wir uns Gott nähern mit aufrichtigen Herzen und im festen Glauben. Denn das Blut Jesu Christi hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit und von aller Schuld reingewaschen. Haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen, und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Achtet aufeinander, ermutigt euch zur gegenseitigen Liebe und spornt einander an, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr Jesus wiederkommt. Das ist die Hoffnung. Und der Schreiber dieses Textes, des Hebräerbriefes, nennt 3 wichtige Attribute unseres christlichen Glaubens. Nämlich der feste Glaube an unseren Herrn und Gott Jesus Christus. Also der Glaube. Als zweites festhalten an dieser lebendigen Hoffnung, nämlich Jesus steht über allem, er ist der Herr und Jesus wird wiederkommen. Das wurde schon vor fast 2000 Jahren geschrieben und wir sind dem also näher, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann und dann sein Reich aufrichten wird. Deshalb setzen wir unsere Hoffnung nicht auf die Politiker, auf die Regierung, aber auch nicht auf die, die alles nur kritisieren. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Menschen, sondern wir setzen unsere Hoffnung auf den Herrn, auf Gott, weil er über allen steht. Und als drittes heißt es hier, ermutigt euch zur gegenseitigen Liebe. Damit ist die göttliche Liebe gemeint, die Agape, die uns gegenseitig, wir müssen das gegenseitig machen, uns ermutigen und sogar anspornen, weiter das Gute zu tun, die Gemeinschaft nicht zu vernachlässigen, sondern sogar zu suchen. Und dann können wir zusammen mit Gottes Hilfe und durch Gottes Kraft hoffnungsvoll auch durch diese Krisen kommen, weil wir eine lebendige Hoffnung haben. Denn unser Herr ist da, wir sind ja nicht allein, unser Herr ist gegenwärtig, er hat gesagt, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Welt Ende. Das ist unsere lebendige Hoffnung und das wünsche ich uns allen. Amen. Lasst uns bitte aufstehen zum Gebet. Ja, allmächtiger Gott, lieber Herr Jesus Christus, du bist unsere lebendige Hoffnung. Wir setzen unsere Hoffnung nicht auf Menschen, wer auch immer sie sind. Menschen enttäuschen, Menschen sind nicht perfekt, egal was sie sagen oder tun. Allein du, Herr, allmächtiger Gott, bist vollkommen. Allein du kannst wirklich helfen. Und darauf wollen wir vertrauen, Herr, auch in diesen Krisen, in diesen Anfechtungen, wo vieles mit vielen Fragezeichen, Unsicherheiten behaftet ist, hilf uns, dass wir unsere Hoffnung ganz auf dich setzen, gerade auch in unserem Leben, in unserem privaten Leben. Du weißt um die Kranken, die Angefochtenen, ja, die auch unter uns sind, steh du ihnen bei, stärke und festige sie, dass sie nicht mutlos werden, Herr. Wir bitten für unsere Politiker, dass du ihnen Weisheit schenkst, Herr. Du bist im Regimente, du stehst über sie. Und ja, du siehst die drohenden Gefahren, Kriegsgefahr und was sonst alles da ist. Danke, dass das alles an dir vorbei muss, dass du über allem stehst. Herr, und wir danken dir auch für alle Mitarbeiter hier. Segne jetzt auch die Kinderstunden. Segne diesen Gottesdienst, Herr. Schenk du deine Gnade. Amen. Nun hören wir auf das erste Lied aus dem blauen Buch, Nummer 35, Herr, ich sehe deine Welt. Ganz herzlich begrüßen wir auch die Gäste unter uns. Hat jemand von den Gästen oder sonst jemand vielleicht ein Grußwort, was er hier jetzt weitergeben möchte? Ich kann eins weitergeben, das weiß ich von Manfred, unserer Schwester Irma wird morgen aus dem Krankenhaus Rothenburg entlassen, ne? Kommt sogar nach Hause. Der Sohn ist, glaube ich, da, ne? Ja, also können wir Gott dankbar sein und weiter für sie beten mit den Sprachstörungen. Ja. Dann sehe ich Kerstin unter uns. Kerstin, herzliches Willkommen. Wir freuen uns, dich mal wieder zu sehen. Schön, dass du da bist. Ja, ansonsten, wenn ihr Grüße weitergeben wollt an Geschwister, die länger nicht da waren oder wenn ihr woanders seid, nehmt sie gerne mit, auch von dieser Seite. Dann hatten wir Geburtstage in der vergangenen Woche. Das waren Nelly, Maria, Justine und Irma heute. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen im neuen Lebensjahr. Und mit einem Bibelwort aus Psalm 27, die Verse 1 und 2. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ich lese nochmal. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen. Psalm 27, Vers 1 und 2. Dann sind noch einige Informationen weitergeben, weiterzugeben und da bitte ich unser Linkglas nach vorne.
Ja, eine herzliche Einladung für den 27. Februar. Da ist unsere Gemeindestunde, Jahresgemeindestunde. Alle Mitglieder können daran teilnehmen. Und im Rahmen dieser Gemeindestunde gibt es auch eine turnusmäßige Ältestenwahl. In der Bibel stehen Kriterien dafür, was ein Ältester ausmachen soll. Und nach diesen Kriterien sollen wir dann auch unsere Ältesten wählen. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Da steht zum Beispiel in Titus 1, Vers 6 bis 9. Da lesen wir Folgendes. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er darf nur einmal verheiratet sein. Auch seine Kinder sollen sich zur Gemeinde halten. Sie dürfen nicht in dem Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. Denn der Gemeindeleiter darf als Hausverwalter Gottes keinerlei Anlass zum Tadel geben. Er soll nicht anmaßend oder jähzornig sein, auch kein Trinker oder gewalttätiger Mensch. Er darf nicht darauf aus sein, sich zu bereichern, sondern soll gastfreundlich sein und das Gute lieben. Er soll besonnen sein, gerecht, untadelig und beherrscht. Er muss sich an die zuverlässige Botschaft halten, wie sie ihm gelehrt worden ist. Dann wird er in der Lage sein, die Gemeinde auf dem rechten Weg zu halten und den Gegnern ihren Irrtum nachzuweisen. Das sind natürlich ziemlich hohe Ansprüche, gerade wenn man da mal ins Detail guckt. Keiner wird das perfekt meistern, aber das sind die Kriterien, nach denen wir Ausschau halten sollen. Und ich möchte euch bitten, dass wir als Gemeinde dafür beten, dass Gott die Person beruft als in den Leitungskreis, den Gott haben möchte im Kreis. Das läuft ja so ab, dass wir jetzt eine Vorschlagswahl haben. Also diesen Sonntag noch und nächsten Sonntag können wir Vorschläge abgeben. Ehepaar Horstmanns ist bereit oder haben sich bereit erklärt, da die Wahlleitung zu übernehmen. Und nach dem ersten Gottesdienst steht Birgit bereit mit Wahlzetteln, die ihr euch abholen könnt. Da sind dann 3 Striche drauf, da könnt ihr Namen draufschreiben. Ihr könnt auch weniger als 3 Namen draufschreiben, also 1 oder 2, aber eben nicht mehr, also nicht 4 Namen. Vorgeschlagen werden kann jeder Bruder, der nicht im Leitungskreis ist, abgesehen von Klaus. Also Klaus muss wieder vorgeschlagen werden, weil seine Amtszeit ausläuft. Der wird ganz normal oder muss ganz normal vorgeschlagen werden, wie jeder andere auch. Ansonsten eben prüft das in eurem Herzen nach den Kriterien, die ich vorgelesen habe, wen ihr da für geeignet haltet und beteiligt euch bitte an der Vorschlagswahl. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Dann noch einige weitere Informationen. Nach dem Gottesdienst bieten Sabine und Wolfram auch wieder Gebetsdienst an. Also wer ein Anliegen hat und gerne beten, über sich beten lassen möchte oder mitbeten möchte, da stellen sich Sabine und Wolfram gerne zur Verfügung. Die werden dann hier vorne sein und ihr könnt sie gerne ansprechen. Etwas vorausschauend, am Dienstag, den 22. Februar, ist um 19.30 Uhr auch wieder unser Gebetstreffen hier in der Gemeinde. Möchte ich auch mal herzlich dazu einladen. Wir haben allen Grund zu beten und die Bibel fordert uns ja auch dazu auf. Nicht nur alleine, sondern auch in Gemeinschaft. Bitte nutzt es, also Dienstag, der 22. Februar, 19.30 Uhr hier. Herzliche Einladung. Dann bitte ich Vicky und Henning nach vorne. Sie haben uns was Wichtiges mitzuteilen.
Ja, und zwar freuen wir euch mitteilen zu dürfen, dass wir beide uns verlobt haben und dass wir dieses Jahr noch heiraten wollen. Und dazu möchten wir euch als Gemeinde ganz herzlich zur Trauung einladen. Die wird am 27.8. hier in der Gemeinde stattfinden um 15.30 Uhr. Davor wird es dann aber noch mal genauere Informationen geben und Anmeldungen und so weiter. Aber den Tag könnt ihr euch schon mal merken, der 27.8. Vielen Dank.
Ja, da freuen wir uns doch alle mit, dass junge Leute den Bund der Ehe eingehen wollen. Ja, freuen wir uns. Vergessen wollen wir auch nicht die Kollekte. Die dürfen wir wieder in dem Behältnis dort im Foyer bei der Säule einlegen. Bitte nicht vergessen, ist wichtig, die Gemeinde auch finanziell zu unterstützen. Ja, bevor wir auf die Predigt von Niklas hören, wollen wir uns noch einstimmen und einige Lobpreislieder hören. Und die Kinder, ja, dann wollen wir sie noch verabschieden und beten noch kurz. Ja, wir danken dir für unsere Kinder, Herr Jesus Christus, und bitten um deinen Segen für sie und auch für die Mitarbeiter. Amen. Ja, dann euch eine gute Zeit. Jetzt hören wir noch auf die Lobpreislieder.
Liebe Gemeinde, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Schnäppchenjäger kennen diese Redensart. Sie suchen nach einem Schnäppchen, vielleicht einem Geburtstagsgeschenk für ihr Kind. Und sie wollen aber nicht den vollen Preis für die Lego-Rakete zahlen. Also durchforsten sie eBay-Kleinanzeigen und gucken, wo gibt's denn da was Günstiges im Angebot? Und dann packen sie zu und packen die Gelegenheit beim Schopf und ergattern da die Lego-Rakete zum halben Preis. Oder jemand sucht einen neuen Job, ist mit seinem alten nicht mehr zufrieden, möchte mehr Geld haben, mehr Entfaltungsmöglichkeiten, und darum durchforstet er die Internetportale nach einem guten Job, und sobald er ihn gefunden hat, schlägt er zu, greift dazu, er packt die Gelegenheit beim Schopfe. Das ist eine Redensart, die kommt übrigens aus der griechischen Mythologie. Die Griechen hatten damals ja Götter für alles Mögliche und so auch den Gott der guten Gelegenheiten. Kairos hieß der. So der Gedanke, wenn dieser Gott auftaucht, dann kann man ihn festhalten und dann erfüllt er einen Wunsch. Kairos war nun ein ganz flüchtiger Geselle, der tauchte auf und war sofort wieder weg. Man hat ihn schwer zu packen bekommen. Aber Kairos hatte so langes Haar in der Vorstellung. Und wenn man schnell genug war, konnte man ihn dann bei den Haaren packen und festhalten. Und dann hat er einem einen Wunsch erfüllt. Daher kommt diese Redensart, die Gelegenheit beim Schopfe packen. Und das ist auch geistlich wichtig. Es ist geistlich wichtig, dass wir die Gelegenheit beim Schopfe packen, nämlich dann, wenn Gott zu uns spricht, wenn er uns etwas zeigt, dass wir uns dem dann auch öffnen, dass wir das nicht einfach beiseite schieben, ignorieren, an was anderes denken, sondern wenn Gott uns etwas zeigt, dass wir dann bereit sind. Das ist Inhalt des Gleichnisses, was Jesus erzählt und was wir heute gemeinsam uns anschauen wollen. Da geht es darum, dass man bereit ist zu reagieren, wenn Gott einen anspricht, wenn Gott etwas zu einem sagt. Das Gleichnis steht in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Es sind eigentlich zwei Gleichnisse, zwei kleine Gleichnisse, die Jesus da erzählt. Und wir lesen da Folgendes. Also Matthäus 13 ab Vers 44. Da sagt er, die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, der handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie. Jesus lehrt über das Reich Gottes und er erzählt diese beiden Gleichnisse. Da ist ein Mann, der flüchtet. Jesus lehrt vom Reich Gottes und er erzählt diese beiden Gleichnisse. Da ist jemand, der flüchtet den Acker. Es ist nicht sein eigener, sondern er ist ein Angestellter, Tagelöhner vielleicht. Und plötzlich stößt sein Pflug auf harten Stein, so denkt er zuerst. Aber es ist kein harter Stein, sondern es ist eine Kiste, die da vergraben war. Und er öffnet diese Kiste und sie ist voller Schätze. Das hat folgenden Hintergrund, dass zu der damaligen Zeit es immer wieder Plünderungen gab, vielleicht von römischen Soldaten oder auch von Verbrechern. Und was machten die Leute dann, wenn sie von solchen Plünderungen hörten? Sie packten ihre ganzen Reichtümer zusammen in eine Kiste und vergruben sie irgendwo. Da war es vielleicht so gewesen, dass jemand seine Schätze vergraben hat und dann wurde er aber getötet bei dem Überfall. Und so lag da diese Kiste im Acker verborgen. Und der Tagelöhner, der findet sie da zufällig und dann denkt er sich, oh, ich kaufe diesen Acker, weil dann gehört mir auch der Schatz und dann bin ich reich. Das zweite Gleichnis handelt von einem Kaufmann, der vielleicht auf einem Trödlermarkt sich gute Perlen oder sich Perlen anschaut und der ist da stundenlang zugange und durchforstet alles, was da so rumliegt und es ist alles wertloser Kram. Kinderspielzeug könnte man sagen, es ist nichts wert. Aber auf einmal hält er inne und sagt, boah, was ist das denn? Und er hält plötzlich eine wertvolle Perle in der Hand und er tut alles, um diese Perle erwerben zu können. So ist das Reich Gottes, sagt Jesus. Und er möchte damit Folgendes ausdrücken, nämlich, dass das Reich Gottes da ist und doch verborgen. Ich lese euch nochmal Vers 44 vor. Das erste Gleichnis, da heißt es, die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Also dieser Schatz, das Reich Gottes, ist verborgen unter einer Schicht von Dreck, von dreckiger Erde, die niemand für wertvoll hält und auch die völlig alltäglich ist. Der Mann hat vielleicht schon tagelang oder jahrelang auf diesem Acker gearbeitet, aber irgendwann hat er diesen Schatz in diesem ganz Alltäglichen gefunden. Dieser Schatz symbolisiert das Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Es ist der Bereich, in dem Gott wirkt und herrscht. So wie das Reich des französischen Königs der Bereich ist, in dem der französische König wirkt und handeln darf, wie er will, so ist das Reich Gottes der Bereich, wo Gott eingreift. Also wenn in deinem Leben Gott etwas tut, wenn er dir etwas zeigt oder wenn er dich tröstet oder wenn er ein Wunder tut oder dir irgendwo hilft, dann greift er dort ein und dann ist in diesem Moment in deinem Leben das Reich Gottes sichtbar geworden. Und Jesus sagt nun, dieses Reich Gottes ist immer da, so wie der Schatz im Acker immer da war, aber er ist eben oft verborgen unter dreckiger Erde. Heißt, wir haben alltäglich mit dem Reich Gottes zu tun. Gott handelt ständig in unserem Leben. Gott tut immer irgendetwas. Aber wir merken das oft nicht. Wir denken, das ist einfach ganz alltäglicher Kram. Alltägliche Arbeit, vielleicht auch ein bisschen dreckig, so wie die Erde. Aber darunter verbirgt sich eben das Reich Gottes, dort, wo Gott handelt. Und dann kommt es zu diesem Punkt, wo wir das plötzlich sehen, wo wir plötzlich merken, Mensch, das ist ja gar nicht einfach nur Pech, was ich da hatte, oder das ist nicht einfach nur irgendwie alltäglicher Kram, der da passiert ist, sondern da greift ja Gott in mein Leben ein. Da möchte er mir ja etwas zeigen, da möchte er etwas tun, handeln. Da tut er etwas in meinem Leben. Wenn wir das so entdecken, dann sind wir wie dieser Bauer, der da plötzlich einen Schatz im Acker findet. Also, um das mal ganz konkret zu sagen, da ist ein Problem, was sich dann später als Gelegenheit entpuppt. Konstruiere mal ein Beispiel, ihr müsst euch das dann auf euer eigenes Leben übertragen. Also stellt euch vor, da hat jemand einen schwierigen Arbeitskollegen. Der ist so richtig so ein Kotzbrocken, würde man sagen. Also der macht einem das Leben schwer, der ärgert einen, der macht fiese Bemerkungen, mit dem kann man nicht richtig klarkommen. Und das ist einfach nur schwierig und anstrengend und man ärgert sich darüber und sagt, naja, das will ich nicht, was soll das? Und das hat schon gar nichts mit Gott zu tun, das ist einfach nur eine Anstrengung, das ist nervig, sonst gar nichts. Nun passiert das aber, dass wir plötzlich merken, wie Gott mit diesem schwierigen Kollegen arbeitet, wie da plötzlich sich Gelegenheiten und Chancen auftun. Dieser schwierige Kollege hilft mir plötzlich, dass ich über mich nachdenke und vielleicht sage, Mensch, ich bin so abhängig von dem, was andere Menschen über mich sagen und tun. Und das ist doch nicht das, was die Bibel eigentlich von mir möchte. Ich möchte doch eigentlich mich ganz auf Gott gründen. Und wenn jetzt dieser schwierige Kollege mal ankommt und irgendwelche Kommentare bringt, dann werde ich runtergezogen. Aber das ist doch eigentlich nicht richtig. Da benutzt also Gott diesen schwierigen Kollegen, um eine wunde Stelle, einen Schwachpunkt in deinem geistlichen Leben aufzuzeigen. Oder du schaffst es irgendwie, zu diesem schwierigen Kollegen einen Zugang zu finden. Du merkst plötzlich, das ist ein ganz armes Würmchen. Der macht ja nur Terror, weil der selber mit sich nicht klarkommt. Weil der total fertig ist und du kommst daran und du kannst dem plötzlich etwas geben, ja, was andere dem nicht geben können, weil die alle sagen, oh, der ist schwierig, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber du bist plötzlich mit dem in Gespräch und kannst Zeugnis geben von der Liebe Gottes. Also ein Problem, was du im Alltag hast, etwas, was schwierig ist, was sich plötzlich als eine Gelegenheit entpuppt, wo Gott zu dir spricht und sagt, hier bin ich am Wirken, hier wirke ich an dir, hier wirke ich an dem schwierigen Kollegen. Das wäre so ein Schatz im Acker, wo wir eine Chance haben zu wachsen, eine Chance, Gott zu dienen. In solchen Situationen spricht Gott zu uns. Und da ist es wichtig, dass wir natürlich hören, was Gott uns da wirklich sagt, dass wir seine Stimme auch rausfiltern können, um eben zum Beispiel mit diesem Kollegen dann auch richtig umgehen zu können oder auch das richtig zu deuten, was denn da passiert, warum wir so einen schwierigen Kollegen gerade haben. Es ist wichtig, dass wir prüfen, wer zu uns spricht. Und das ist die Aussage des zweiten Gleichnisses, was Jesus uns sagt. Da heißt es in Vers 45, wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, der handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, da verkaufte er alles, was er hatte und kaufte sie. Dieser Kaufmann muss unterscheiden. Diese ganzen wertlosen Perlen, die da rumliegen auf dem Trödelmarkt, die er nicht gebrauchen kann, die völlig wertlos sind. Und dann ist da eben diese eine wertvolle Perle. Übertragen heißt das, wir haben so viele Stimmen in uns und so viele Impulse, die wir haben, die aus uns selbst herauskommen, die wertlos sind, weil es nicht die Stimme Gottes ist, weil wir, wenn wir das folgen, nicht das Reich Gottes in unserem Leben entsteht, sondern nur unser eigenes Gebastle, was nicht lange hält. Aber dann ist da eben diese wertvolle Perle, die Stimme Gottes, die uns sagt, was wir tun sollen. Wie wir zum Beispiel mit diesem schwierigen Kollegen umzugehen haben. Dieser Impuls, der wichtig ist, um dann vielleicht den Zugang zu ihm zu bekommen oder zu verstehen, warum das passiert und dass wir dann gut lernen aus dieser Situation. Das müssen wir also prüfen, wie der Kaufmann geprüft hat, ob da eine wertvolle oder eine wertlose Perle in seiner Hand ist. So müssen wir prüfen, ist das Gottes Stimme, die zu mir spricht, oder ist das meine eigene? Unsere eigene Stimme spricht oft ziemlich laut. Das ist die Stimme, der wir normalerweise folgen. Und diese Stimme kannst du daran erkennen, dass sie immer wieder das Gleiche sagt. Deine eigene Stimme sagt immer wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mal so bewusst geworden seid oder wenn ihr euch da mal so beobachtet, dass ihr in bestimmten Situationen immer gleich reagiert. Das ist so ein Schema, was sich in euch festgesetzt hat, eure eigene Stimme. Also zum Beispiel, wenn du in eine Situation kommst, wo du unsicher bist. Automatisch und in jeder Situation, wo du unsicher bist, fängst du an, andere zu verurteilen. Du teilst sofort ein in Gut und Böse und sagst, das sind die Bösen, das sind die Schlechten, das ist richtig, das ist falsch. Das ist so eine instinktive Reaktion, die immer wieder stattfindet, wenn du in schwierige Situationen kommst. Oder anderes Beispiel, wenn es zu Konfrontationen kommt, gibst du immer nach. Auch wenn es falsch ist, nachzugeben, auch wenn du weißt, dass du recht hast und auch wenn du weißt, es ist wichtig, hier mal seinen Mann zu stehen, du gibst immer nach. Das ist einfach das Schema, was du dir angewöhnt hast. So gehst du mit Konflikten um. Und das ist eben deine eigene Stimme. Das ist nicht die Stimme Gottes, sondern das ist das Schema, was du dir selber zusammengebastelt hast und nach dem du handelst. Und es ist nun die Gefahr, dass du deine eigene Stimme mit der Stimme Gottes verwechselst. Und das, was du eigentlich aus dir selbst heraus tust, zu tun. Und oft machen wir es dann so, dass wir dieses alte Schema, was wir dann, wonach wir dann handeln, auch noch religiös anstreichen. Und sagen, ja, das ist Gott, der das eigentlich will. Hast schon immer in schwierigen Situationen andere verurteilt. Auch als du noch kein Christ warst. Aber jetzt, wo du dich bekehrt hast, sagst du, ja, das ist Gott, der möchte, dass ich hier die Spreu vom Weizen trenne und sage, was Gottes Wille ist und was nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Es ist dein altes Schema, was du übernommen hast und was du einfach nur religiös einfärbst. Oder du sagst, ja, ich gebe immer nach. Steht ja auch in der Bergpredigt, oder? Ne? Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die andere auch hin. Ich folge Jesus nach. Nee, tust du nicht. Sondern du machst das Schema, was du immer anwendest, wendest du jetzt auch an und gibst dem Ganzen nur einen religiösen Anstrich. Du gibst nicht nach, weil du Jesus in einer Situation konkret nachfolgen willst, sondern du gibst nach, weil du feige bist, weil du dich nicht traust, auch mal Nein zu sagen. Wenn Gott zu dir spricht, dann tut er das, um dieses Schema zu durchbrechen. Sonst müsste er ja nicht zu dir sprechen. Wenn du wenn das richtig wäre, was du immer so machst, und das ist ja vielleicht auch manchmal richtig, aber dann muss Gott dir auch nichts sagen. Dann läuft das ja von alleine. Aber in dem Moment, wo du mit diesem Schema nicht weiterkommst, da möchte Gott zu dir sprechen und deine Handlung auch in eine andere Richtung weisen. Da gibt man dem schwierigen Arbeitskollegen dann mal nicht recht, so wie man es sonst immer tut, und gibt nicht nach, sondern geht mal auf Konfrontation und merkt, dass da eine ganz neue Situation entsteht, wo der Arbeitskollege mal über sich nachdenkt und dann plötzlich weiterkommt. Oder man verurteilt mal nicht die anderen, sondern nimmt sie mal an und versucht sie zu verstehen. Nicht gleich auf Konfrontation gehen, sondern mal verstehen und nachgeben. So spricht Gott zu uns. Und da, wenn wir dem folgen, dann werden aus solchen schwierigen Situationen Chancen entstehen. Chancen, dass da was Neues wächst, dass da Gottes Wille geschieht, dass da plötzlich wir vielleicht Zeugnis geben können oder dass wir aus einer Situation viel lernen. Da entsteht was Neues, da entsteht dann das Reich Gottes. Also prüft das sorgfältig, wenn ihr in solche schwierigen Situationen kommt. Meine eigene Stimme, die immer das Gleiche sagt, oder ist das Gottes Impuls, der mir neue Wege zeigen möchte? Also Jesus hat uns soweit gesagt, das Reich Gottes, also das Handeln Gottes, das ist verborgen. Vielleicht in schwierigen Situationen in unserem Leben, das ist dieser Schatz im Acker. Und wir müssen prüfen, was möchte Gott in dieser Situation von uns? Dann werden wir merken, dass daraus etwas Neues entsteht, Chancen entstehen. Und dann müssen wir die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist das Dritte, was wichtig ist. Wir sehen in beiden Gleichnissen, dass der Bauer und der Kaufmann handeln. Der Bauer findet diesen Schatz. Er merkt, okay, da will Gott etwas von mir. Er weiß, was er zu tun hat, nämlich diesen Acker zu kaufen, und dann tut er das. Er setzt alles ein, um diesen Acker zu kaufen, also zu tun, was Gott möchte. Genauso der Kaufmann, der hat unterschieden, der hat gemerkt, okay, hier ist eine wertvolle Perle. Übertragen, hier ist Gottes Wille, hier ist Gottes Stimme. Und dann gibt er alles hin, um diese Perle zu erreichen, also um diesen Willen Gottes auszuführen. Die beiden haben alles verkauft, um eben dieses Reich Gottes zu erlangen. Das heißt, sie haben mit ganzem Herzen, mit vollem Herzen den Willen Gottes getan. Sie haben sich ganz in diese Situation hineingegeben. Für unser Beispiel würde das bedeuten, dass wenn wir jetzt diesen Arbeitskollegen haben und wir haben geguckt, was wir da tun sollen, dass wir das dann von Herzen tun und diese Situation bejahen und sagen, ja, das ist eine schwierige Situation gerade, der macht mir ordentlich Ärger, aber ich weiß, dass Gott da wirken will, bei ihm und bei mir, und ich gebe mich da voll rein. Ich sage ja zu dieser Situation. Ich bete für diesen Arbeitskollegen und für mich, dass da Gottes Reich entsteht aus dieser schwierigen Situation heraus. Ich möchte dienen. Ich möchte in dieser Situation ganz den Willen Gottes tun. Ich sage nicht, nö, das will ich eigentlich nicht und ich schiebe das nicht weg, sondern ich sage ja zu dieser Situation. Ich gebe alles hin. Ich verkaufe alles, bildlich gesprochen. Und Jesus sagt, dann sind diese beiden Männer reich geworden dadurch, dass sie eben alles hingegeben haben und diesen Acker gekauft haben und die Perle gekauft haben. Sie sind reich geworden. Und das heißt für uns übertragen, dass wir Glück erfahren. Wir erfahren das Glück des Reiches Gottes. Wir merken, dass Gott am Wirken ist in unserem Leben und dass Gott mit uns gemeinsam wirken möchte. Wir haben immer gedacht, das Leben ist bedrohlich. So diese Einstellung, wir müssen aufpassen, dass da nichts passiert, alles ist in Gefahr und sobald da irgendein Problem auftaucht, dann muss ich aufpassen und muss mauern und habe Angst, dass mein schönes Leben nicht gestört wird. So dachte ich, dass das Leben immer bedrohlich ist. Aber wenn ich jetzt diese Sicht von Jesus erkenne, dann merke ich, das Leben ist voller Chancen. Gerade diese Herausforderungen und diese Probleme, diese Gefahren, die birgen unglaubliches Potenzial. Ein Potenzial, um zu wachsen, um weiterzukommen im Glauben, um noch tiefer mit Jesus zu gehen. Sie wirken unglaubliches Potenzial, um auch Zeugnis zu geben in schwierigen Situationen, Menschen anzusprechen, die vielleicht von anderen gar nicht erreicht werden können, weil die so schwierig sind. Die kann ich ansprechen und ihnen begegnen. Und das wird dazu führen, dass wir ein Glück empfinden. Das Glück, einfach mit Gott zu leben, zusammen mit Gott zu wirken. Das Leben ist keine Gefahr, sondern das ist ein, Gott zeigt uns immer wieder Chancen und Möglichkeiten, um ihm zu dienen. Dazu müssen wir die Gelegenheit beim Schopfe packen. So sind wir gestartet. Die Gelegenheit beim Schopf packen. Das heißt, und ich wiederhole nochmal wichtige Aspekte der Predigt, wir sollen entdecken, wo Gott überall in unserem Alltag handelt. Unser Alltag ist nicht langweilig. Das kommt vielleicht uns so vor, aber das liegt daran, weil wir Augen zu haben, blind sind. Wenn wir unsere geistlichen Augen öffnen würden, würden wir merken, Gott ist überall am Wirken. Und er wirkt gerade durch diese schwierigen Sachen, gerade durch Probleme, die wir haben, Herausforderungen. Gerade da ist Gott am Wirken und er möchte dort sein Reich bauen. Es ist also eine Chance, wenn wir Probleme und Schwierigkeiten haben. Wir müssen in diesen schwierigen Situationen, in diesen Herausforderungen auf Gottes Stimme hören und auch unterscheiden, was ist unsere Stimme, ja, das ist das Schema F, was wir immer machen, das sind wir, und was ist der neue Impuls vom Heiligen Geist, der uns die Lösung oder den neuen Weg aufzeigt. Das müssen wir prüfen, so wie der Kaufmann die Perle geprüft hat. Und dann gilt es zu handeln, alles zu verkaufen, das heißt, sich mit vollem Herzen da reinzugeben und ganz bewusst das zu tun, was Gott von uns möchte. Also entdeckt die Schätze, die Gott in eurem Alltag versteckt hat, diese Chancen, wo sein Reich entstehen kann. Gott spricht zu uns, er handelt in unserem Leben und er leitet uns auf seinen Wegen. Und wer dies entdeckt, der wird immer wieder neue Schätze heben. Das heißt, er wird Glück finden, nämlich das Glück, mit Gott und aus Gott zu leben. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam eine Gebetsgemeinschaft miteinander haben und ich schließe dann die Gebetsgemeinschaft ab. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir auch unsere Gemeindestunde hinlegen und die Ältestenwahl. Ich möchte dich bitten, dass du den bestimmst oder diejenigen bestimmst, die in diesen Leitungskreis sollen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du das vorbereitest und segnest. Und wir wollen dich auch bitten, dass wir, wenn jetzt der Alltag losgeht, am Montag, Dienstag, Mittwoch, dass du dann bei uns bist und dass wir uns an dein Wort erinnern, dass da Schätze im Alltag verborgen sind, wo du handeln möchtest, wo du aus schwierigen Situationen etwas Gutes bewirken willst. Ich bitte dich, dass wir dafür geöffnete Augen haben und das auch annehmen und dann die Gelegenheit beim Schopfe packen. Amen. Wir hören auf unser Abschlusslied. Das ist ein Segenslied. Es heißt, wenn Friede mit Gott. Zum Segen stehen wir auf. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz, wir lassen den Gottesdienst ausklingen und ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Und wie gesagt, Birgit steht bereit, um Stimmzettel für die Vorschlagswahl zu verteilen.